Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Frage der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Schön, dass du zuhörst. Willkommen im Hi Baby Podcast. Ich bin Isa, Zweifachmama, Journalistin, Podcasterin, Autorin und deine Verbündete im Leben mit Kindern, die ein bisschen mehr wollen, fühlen und fordern. Im Hi Baby Podcast geht es um echtes Miteinander auf Augenhöhe, darum, dass wir gesehen werden, verstanden werden. Wir sitzen hier alle im selben Boot. Und in diesem Boot sitzt auch Marc Leonard, den ich heute hier im Interview habe. Marc ist Papa eines Kindes mit PDA-Autismus, also einem Kind im sogenannten PDA-Profil. Und nein, PDA, das ist nicht diese besondere Spritze, die man bei der Geburt bekommt, auch. Aber hier heißt PDA Pathological Demand Avoidance. Was genau das ist, darüber geht's heute in der Folge. Marc arbeitet als Elterncoach für PDA-Autismus und Hochbegabung und hat das Buch Mein einzigartiges Panda-Kind geschrieben. Es ist eine Mischung aus sehr persönlichem Erfahrungsbericht und praktischem Elternratgeber. Mit Marc habe ich über besondere Kinder gesprochen und über die ganz besonderen Herausforderungen, die wir Eltern im Alltag dadurch haben. Ich habe ihm auch viele Fragen von euch aus der Community gestellt und ich hatte im Gespräch so viele Aha-Momente und verstehe dieses für mich zumindest super komplexe Thema PDA dank Marc nochmal ein bisschen besser. Also mach's dir jetzt bequem und für alle, die zum ersten Mal heute mithören, bevor wir jetzt eintauchen in dieses schöne und aufschlussreiche Gespräch mit Marc Leonard, gibt es im Hi Baby Podcast zu Beginn immer einen kleinen gemeinsamen Check-in, weil ich weiß, wie anstrengend und wie voll unser Alltag ist und wie wichtig diese Momente, diese kurzen Inseln sind, in denen wir Eltern mal wieder bei uns ankommen, unsere Antennen einfahren, den Blick auf uns selbst richten und mal so eine kleine Innenschau betreiben. Wie geht's mir eigentlich gerade? Was ist gerade eigentlich bei mir los? Hallo, wer bin ich überhaupt? Und das machen wir jetzt noch einmal kurz zusammen, bevor dann das Gespräch mit Marc startet. Also wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, dass du mal kurz die Augen schließt und mal einen kurzen Check-in machst. Wie angespannt ist gerade dein Körper? Wie schnell schlägt dein Herz? Wo spürst du gerade eine Anspannung? Du kannst zum Beispiel mal deine Schultern ganz bewusst nach unten, hinten sinken lassen. Du kannst mit einem Finger mal den Punkt zwischen deinen Augenbrauen berühren und ganz bewusst hier Entspannung reinbringen. Stell dir vor, dass du jeden der vielen kleinen Muskeln in deinem Gesicht jetzt mal loslässt. Den Kiefer entspannst. Deine Zunge darf vom Gaumen fallen. Fühl mal in dich rein. Wie geht's dir gerade? Welche Emotion ist gerade da? Bist du glücklich? Bist du müde? Bist du traurig? Bist du gestresst? Bist du überfordert? Bist du alles davon? Willkommen im Club. Und wenn du magst, dann kannst du dich auch einmal selbst umarmen. Mit deinen Händen mal deinen Rücken streicheln. Dir mal ein paar Prompts für deinen Alltag geben. Du machst es richtig gut. Du gibst jeden Tag immer wieder aufs Neue dein Bestes. Und auch wenn das viel zu wenig Menschen sehen und wertschätzen, So darfst du zumindest dich selbst dafür wertschätzen und dir sagen, hey, ich bin richtig krass. Atme nochmal tief ein in den Bauch. Halt die Luft kurz an, wenn du magst. Und dann lässt du mit der ausströmenden Luft durch den Mund alle Anspannung los, alle schlechte Laune los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Marc. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ja zu Beginn, als ich wusste, wir sprechen miteinander, habe ich meine Community gefragt und gemeint, hey, ich spreche mit Marc Leonard und zum Thema PDA und Panda-Kinder. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die mir jetzt schicken und ich schaue, dass ich die alle irgendwie noch so mit einbinde. Und es kam wirklich ein Schwall in mein Postfach und alle so, oh, ja, hier, diese Frage, dieses Thema. Also PDA ist in meiner Community groß, in deiner würde ich sagen sowieso, weil das dein Schwerpunkt ist. Und ich fand es auch so schön, weil wirklich ganz viele geschrieben haben, oh, wie cool, dass ihr miteinander sprecht, ich folge euch beiden und ich sehe in euren beiden Accounts mein Kind total wieder. Also wir scheinen viel gemeinsam zu haben. Ich habe ja auch schon in dein Buch reingelesen und kenne mein eigenes Buch ja auch ziemlich gut. Und auch da fand ich, dass wir total viele Gemeinsamkeiten hatten. Also vor allem so, weißt du, wie wir auf dieses unser Weg als Eltern mit so einem besonderen Kind. Ich habe mich in deinen Erzählungen total oft wiedererkannt und ich kann mir vorstellen, wenn du mein Buch lesen würdest, würdest du dich darin auch total oft wiedererkennen. Auf jeden Fall haben wir beide zwei sehr besondere Kinder. Und ich glaube, die sind auch, jetzt haben wir im Vorgespräch ja auch gemerkt, ne, sehr ähnlich alt, um die 7. Mhm. Ist dein Sohn genau, auch? Und du beschreibst deinen Sohn ja auch im Buch als Vulkan und sagst so, das Leben mit einem Vulkan.
Ja, wobei ich im Buch natürlich nicht meinen Sohn beschreibe. Also da lege ich großen Wert drauf und das habe ich deshalb auch eingangs im Buch beschreibe ich das, dass ich also die Geschichte von Leon erzähle und Leon ist eben ein fiktives Kind mit PDA. Und der hat sicherlich einige Anteile meines Sohnes auch, aber durchaus auch sehr viele Anteile von anderen Kindern mit PDA, die ich eben im Rahmen meiner Beratungstätigkeit kennengelernt habe oder auch so über die Community. Und eben einfach aus zwei Gründen. Einmal, um natürlich unsere und vor allem seine Privatsphäre zu wahren. Also gerade bei so einem Thema wie PDA, ich will ja mein Kind nicht komplett irgendwie bloßstellen. Und dann eben ein Buch schreiben, wo ich irgendwie sage, oh, der hat sich so und so und so benommen oder sowas, ja. Das funktioniert für mich nicht und das mache ich auch auf Instagram ja nicht. Ich finde, also das darf jeder machen, wie er das richtig findet, aber ich finde es zumindest für mich nicht richtig und nicht passend. Der zweite Grund ist auch einfach, um noch ein besseres Bild geben zu können, weil natürlich PDA an sich auch ein Spektrum ist und jedes Kind mit PDA auch natürlich individuell ist. Und wenn man dann einfach so sich von mehreren was aussucht, dann kriegt man einfach ein kompletteres Bild, wie das aussehen kann. Ne? Also wahrscheinlich wird es kein Kind mit PDA geben, was genau wirklich alle diese Sachen zeigt, die Leon in dem Buch zeigt, weil es meistens immer nur ein Ausschnitt ist, ne? Weil es gibt dann Kinder, die sind eher internalisierend oder eher externalisierend oder das ist ja bei uns allen so und manche sind eher introvertiert, eher extrovertiert, so und so. Und dass man so alles zeigt, das ist ja eher unwahrscheinlich, sage ich mal. Aber so, um halt quasi dem Leser ein möglichst gutes Bild auch zu geben. Und dann habe ich natürlich zusätzlich auch noch explizite Fallbeispiele, wo dann nochmal andere Kinder oder sowas genannt werden, um irgendwie spezielle Situationen oder sowas nochmal herauszustellen. Aber das war mir, wie gesagt, ganz wichtig, deswegen habe ich das auch im Buch vorne nochmal direkt erklärt, dass ich also nicht quasi von meinem Kind erzähle.
Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ne? Und ich hatte das ja auch mir voll notiert und weiß das und habe jetzt trotzdem gesagt, du sagst, dein Sohn ist ein Vulkan. Nee, natürlich nicht. Der fiktive Junge, um den es in diesem Buch geht. Oder wir könnten sagen, generell bezeichnest du Panda-Kinder als Vulkane, oder? Das ist so das Bild, das du benutzt, diese Metapher?
Ja, das ist ein Bild, was in der Community immer mal wieder auftaucht, weil man ja vor allem auch mit diesen Meltdowns zu tun hat. Und das ist ja, ne, was zu so einem Vulkan irgendwie passt. Also Meltdown, irgendwie Kernschmelze oder sowas. Und dann brodelst die ganze Zeit irgendwie so in einem. Und irgendwann ist dann quasi das Fass voll. Ne? Das Nervensystem ist komplett überlastet und dann bricht das halt aus wie ein Vulkan oder irgendwie das Gewitter geht los. Das sind so typische Bilder, die man, wenn es um PDA geht, häufig hört. Und ja, das mit dem Vulkan, das habe ich auch in dem Buch benutzt, genau.
Würdest du denn sagen, dass Kinder im PDA-Profil häufiger Meltdowns haben als Kinder, die dieses PDA-Profil nicht haben und jetzt, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, eine Autismusdiagnose?
Also das kann man so einfach natürlich nicht sagen, aber sehr häufig stellt sich das so dar, ne, dass es häufig zu Meltdowns oder auch zu dem sogenannten Equalizing-Verhalten kommt. Weil, also nach aktuellem Wissensstand verortet man das PDA-Profil am ehesten im Autismus-Spektrum. Es ist nicht zu 100% gesichert, dass es da quasi richtig verortet ist, zumal es eben auch eine große Überschneidung gibt mit ADHS. Und es gibt auch manche Stimmen, die sagen, oh nee, das ist so speziell, das sollte man quasi als eigene Neurodivergenz rausstellen, also neben Autismus, neben ADHS und dann hätte man PDA als Extrasache, aber ne, dafür brauchst du einfach noch mehr Forschung und nach dem, was wir aktuell wissen, macht es sehr viel Sinn, es im Autismus-Spektrum zu verorten. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt in Anführungszeichen den klassischen Autismus habe, mit den Gegebenheiten oder den Eigenschaften, die man da so mitbringt, und dann kommt eben noch was dazu, nämlich das, was PDA ausmacht, also diesen überlebenswichtigen Drang nach Autonomie, Kontrolle, Gleichwürdigkeit, der eben dazu führt, dass alltägliche Anforderungen schwerfallen, weil die eben sich anfühlen wie ein Kontrollverlust oder wie eine Hierarchie und ich das eben, das sich für mich lebensbedrohlich anfühlt. Und ich das deswegen entweder vermeide, deswegen heißt es pathologische Anforderungsvermeidung, oder eben sich dann quasi mein Körper meldet und der in den Überlebensmodus schaltet und ich dann quasi dagegen kämpfen muss, ne, mit Fight, Flight, Freeze, Fawn, so mit diesen typischen Traumareaktionen, weil ich mich tatsächlich in dem Moment in Lebensgefahr fühle und das halt 500 mal, 1000 mal am Tag, ne, weil ich natürlich so viele Anforderungen habe. Dann ist es klar, dass wenn wir uns das Nervensystem vorstellen, und ich habe da gerne das Bild von so einem Fass, ne, wo einfach dann jedes Mal, wenn das Nervensystem irgendwie aktiviert wird, kommen da eben so ein paar Tropfen rein oder auch ein paar Liter und die kommen natürlich durch irgendwelche Reize von außen, wird das Fass voller und da haben wir eben allein, wenn wir im Autismus-Spektrum sind, häufig eine Reizoffenheit oder ne, deswegen hat man ja diese Bilder von ich brauche meine Kopfhörer oder das hast du bei ADHS ja auch häufig oder ja, ne, einfach so eine oder man hat vielleicht eine sensorische Komponente, dass man Probleme mit Stoffen hat oder die Schilder in den Kleidung kratzen oder sowas. Das ist auch was häufig Thema ist. Nicht immer, ne, weil es auch ein Spektrum ist, aber häufig. Und das habe ich sowieso, sage ich mal, vielleicht. Und dann kommt halt natürlich durch diese Anforderungen, die jetzt, wenn ich quasi nur in Anführungszeichen im Autismus-Spektrum bin, also in einem anderen Verhaltensprofil oder nur ADHS habe oder was auch immer, dann habe ich diese Komponente halt eben nicht. Und das ist halt was, wo das Fass halt sehr schnell und sehr viel ansteigt, weil wenn wir uns überlegen, was Verantwortung es alle gibt, alleine schon morgens beim Aufstehen und das beschreiben auch erwachsene Pandas, ne, die das natürlich viel besser aus ihrer Sicht beschreiben können als jetzt Kinder, die dann sagen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Anforderung habe, zur Arbeit zu gehen, ja, dann ist das ja nicht nur eine Anforderung, sondern die teilt sich ja auf in ganz viele Anforderungen, nämlich ich muss frühstücken, mich fertig machen, duschen, anziehen, tralala. Und jede von denen unterteilt sich auch wieder in Mikroanforderungen, weil Schuhe anziehen heißt ja nicht einfach nur Schuhe anziehen, das heißt auszusuchen, welche ziehe ich denn heute an, welche passen zum Wetter, dann quasi muss ich die schnüren oder die, also das sind, das, im Mittel sagt man irgendwie, was wir als eine Anforderung sehen, sind eigentlich 15 bis 20 Mikroanforderungen. Ne? Und jede einzelne von denen fühlt sich schon lebensgefährlich an. Das heißt, es ist ganz klar, dass das Fass relativ schnell randvoll ist und überläuft und dann haben wir einen Meltdown. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass es, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit größer ist, ne? Dass man in, dass es zu einem Meltdown kommt. Und deswegen ist eben das so wichtig, als Eltern, die so ein Kind begleiten, zu lernen, wie man eben ein Kind gut begleiten kann, sodass es eben sehr viel seltener zu solchen Meltdowns kommt und auch zu dem sogenannten Equalizing-Verhalten, was ja im Prinzip sowas ist wie so ein Mini-Meltdown, also so eine Vorstufe, wo ich quasi so eine kurze Impulsreaktion habe, weil ich einen Kontrollverlust wahrnehme oder eine Hierarchie zu meinem Gegenüber und ich muss um alles in der Welt jetzt das Gleichgewicht wiederherstellen zwischen mir und meiner Umwelt. Ich muss irgendwie die Kontrolle zurückerlangen, weil ich, ne, ansonsten befinde ich mich in Lebensgefahr. Und das schaffe ich durch eine Machtdemonstration. Ne? Also wenn ich jemanden verletze, jemanden beleidige, irgendwas kaputt mache, mich selbst vielleicht sogar verletze, gibt es auch. Ja,
das ist dann Equalizing.
Das ist Equalizing, ja, weil ich dann quasi Equalizing, ne, to equalize, also gleichstellen quasi. Mhm. Ich stelle das Gleichgewicht wieder her, beziehungsweise ich bin sogar kurzzeitig wahrscheinlich drüber in der Hierarchie, ne, weil wenn ich jemanden anderen verletze oder beleidige oder irgendwas kaputt mache, dann habe ich ja gezeigt, okay, ich kontrolliere aktuell die Situation. Und das gibt meinem Nervensystem Sicherheit, dass es quasi sich beruhigen kann, weil es weiß, okay, ne, Lebensgefahr ist gebannt, die Kontrolle ist wieder bei uns.
Und, also es ist ja, ja, entschuldige.
Nee.
Wolltest du es, noch?
Nee.
Ja, ich finde, das ist so ein extrem vielschichtiges Thema. Und ich habe so das Gefühl, die knackigste Phase, ja, in so einem Familiengefüge ist, wenn man noch nicht auf dieses PDA gekommen ist und sich erstmal, man denkt, man wird jetzt Eltern und man hat jetzt ein Baby und man stellt sich das so vor, wie man das halt kennt, aus dem Umfeld, aus Filmen, aus den Medien, aus Büchern, wie auch immer. Und dann bist du da so reingeworfen in eine Elternschaft, von der du keinen Vergleich hast, ne? Wo du schaust nach links, du schaust nach rechts. Und das hast du ja auch in deinem Buch so gut beschrieben. Du denkst so, hey, was ist denn los bei uns? War das, also wenn du jetzt vielleicht nicht nur von dir sprichst, sondern auch von den Eltern, die du ja in deinem Coaching miterlebt hast, ist es sowas, wo du sagst, das ist tatsächlich für alle Eltern so mit das Herausforderndste, diese Reise erstmal hin zu diesem, ja, zu dieser, es ist ja noch keine offizielle Diagnose in Deutschland, wie kann man es nennen? Ich will auch nicht Label sagen, das klingt so, das klingt irgendwie so negativ, ne? Zu diesem oder zu der Erkenntnis, hey, mein Kind könnte im PDA-Spektrum oder im PDA-Profil sein.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr anstrengende Reise, aufgrund von vielen Faktoren. Einmal natürlich, wie du sagst, ne, man hat eine ganz andere Erwartung, mit der man in so ein Thema Elternschaft reingeht. Jetzt kann man überlegen, wie realistisch die sowieso ist, ne? Aufgrund, was wir alles so sehen, gerade sozialen Medien und sonst was. Also man, so dieses Bullabü-Bild, was man vielleicht hat, das ist wahrscheinlich sowieso nicht sehr realitätsnah, aber na, damit wachsen wir halt irgendwie auf. Aber es geht halt deutlich drüber hinaus, weil du siehst dann halt links und rechts die anderen Eltern, vielleicht habt ihr euch irgendwie im Geburtsvorbereitungskurs oder sonst was kennengelernt und irgendwie merkst du dann halt so, okay, bei uns läuft das irgendwie anders, bei uns ist das irgendwie alles deutlich anstrengender. Und ja, die anderen erzählen auch von anstrengenden Nächten und irgendwie von, keine Ahnung, herausfordernden Situationen und dass sie im Arsch sind. Und du denkst dir eigentlich, okay, aber wir sind irgendwie im Ärscher. Ne?
Also, wir sind krasser im Arsch.
Das ist, und wenn du das dann versuchst zu erzählen, dann wird das überhaupt nicht angenommen oder verstanden, weil die dann sagen, ja, ja, kennen wir ja auch. Und irgendwie hast du aber intuitiv das Gefühl, nee, ihr kennt es nicht, weil das, was du mir beschreibst, das ist was völlig anderes. Ne? Und das ist eine von den ersten Hinweisen, die man eben haben kann, dass es sich möglicherweise um PDA handelt, ist einfach, dass die Dinge, die so normalerweise passieren in Elternschaft, ne, und dass eben Nächte vielleicht schwierig sind und sonst was und dass man irgendwie dann in der Autonomiephase da Kämpfe austragen muss und so, dass das alles nochmal mit einer ganz anderen Intensität daherkommt. Also, dass es wirklich Kämpfe sind teilweise. Ne? Also, dass es einfach auch so ist, dass man das sich nicht vorstellen kann oder sehr schwierig nur vorstellen kann, wenn man das nicht selbst mal am eigenen Leib erlebt hat. Und deshalb finde ich das auch so wichtig. Deswegen habe ich das versucht mit meinem Buch, weil ich finde, es gehören dann eben zwei Sachen dazu, die man braucht, um das wirklich sich mit so einem Thema auseinandersetzen zu können. Zum einen muss man quasi tatsächlich die Fakten haben und muss so ein bisschen das Neurobiologische im Hintergrund verstehen, also so das Fachliche, um zu verstehen, was passiert denn da. Ne? Also, dass man weiß, okay, ne, das also Kontrollverlust, Hierarchiegefälle, der löst so eine Panikreaktion im Gehirn aus und dann schaltet der Körper in den Überlebensmodus und das ist was, was wir eigentlich alle kennen, ne? Weil jeder war schon mal in irgendeiner, oder ja, vielleicht nicht jeder, aber irgendwie in einer brenzlichen Situation, wo man irgendwie denkt, boah, scheiße, ne? Jetzt ist gerade irgendwie, jetzt geht es ums Ganze.
Alarmsignal rot.
Ja, und dass das eben deshalb was ist, was kein ungebührliches Verhalten ist, ne, und kein Verhalten, was austherapiert gehört. Es geht gar nicht auszutherapieren, weil es ja angeboren ist. Es ist unser wichtigstes Verhalten, was wir seit schon immer als Menschen von Geburt an eingebaut haben, um eben im Ernstfall hoffentlich überleben zu können. Der Unterschied ist also, wann rufe ich dieses Verhalten ab, ne? Also wann schalte ich in diesen Modus? Nicht nur dann, wenn mich ein wildes Tier anfällt oder wenn ich die Kontrolle über mein Auto verliere oder sowas, sondern halt auch, wenn die Mama oder der Papa sagt, zieh bitte deine Schuhe an, ne, weil das ein Kontrollverlust ist, weil ich da eine Hierarchie wahrnehme. Ja. Und das ist erstmal also eine Sache, die man verstehen muss.
Das und Wissen ist, finde ich, auch ultra, ultra wichtig, ne, weil das ja auch so ein bisschen dir diese persönliche Betroffenheit nimmt, sondern du verstehst dann plötzlich auf einer logischen Ebene so, okay, ne? Erzähl noch den zweiten Punkt und dann habe ich nochmal zu diesem Wissen eine Frage.
Genau, und ich finde, was eben dann auch noch wichtig ist als zweiter Punkt, ist, wenn man es eben nicht live erlebt hat, zumindest sehr eindrückliche Erfahrungsberichte zu haben, sodass man das dann zusammenbringen kann. Und das habe ich eben versucht, beides in das Buch zu packen. Deswegen ist das so ein Hybrid aus Elternratgeber und Erfahrungsbericht oder auch Praxisbeispielen, dass man eben sieht, okay, wie äußert sich das denn dann jetzt, wenn man in diesem Überlebensmodus ist? Weil wenn man das so hört, ah ja, klar, okay, ja, okay, dann hat man da halt mal einen Wutanfall. Ja gut, kennen wir ja alle. Nee, kennen wir zum Glück nicht alle, ne? Weil das halt einfach auf der Intensitätsskala was ganz anderes sein kann zumindest.
Das ist auch so wahnsinnig wertvoll und das war zum Beispiel jetzt auch so meine Erfahrung oder auch, also wenn ich von mir selbst jetzt auch mal spreche, ich hatte ja auch einen sehr langen Weg, bis wir wussten, okay, was ist denn eigentlich los bei uns, und ich hatte Jahre der Suche und was mir tatsächlich am meisten geholfen hat, waren diese echten Erfahrungsberichte, denn du kannst es in der Theorie lesen und bist dir trotzdem nicht sicher. Weil, wie du schon sagst, die Intensität, für alle Eltern ist es intensiv, wenn sie mit ihrem Kind eine Auseinandersetzung haben. Und trotzdem gibt es da eben dieses, ich bin im Arsch und ich bin im Arscher, wie du schon so cool gesagt hattest gerade. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Und ich fand es auch so lustig. Also, ich hatte heute Morgen, hast du mich in der Instagram-Story verlinkt, ne? Und da hattest du dein Frühstück gezeigt. Und man konnte es so, das Frühstück meines Sohnes ist auch mit drauf, ne? Und da war so eine Haribo-Packung. Und ich habe jetzt mal geschlussfolgert, Nutella-Toast mit Banane war deins, nee, Nutella-Pancakes war deins und Haribo war sein Frühstück.
Kann man so deuten, ja.
Könnte man so deuten.
Lass ich mal so stehen.
Rein hypothetisch, wenn das jetzt der hypothetische Fall wäre, dann hast du nur so dazu gesagt, ne, don't ask. Das Frühstück meines Sohnes, don't ask. Und ich habe dir dann so geschrieben, ey, ich könnte mir ein T-Shirt drucken mit dem Schriftzug don't ask. Denn ich finde, genau das ist ja so, wenn man das dann mal verstanden hat und diese Theorie auf der einen Seite versucht, in die Praxis umzusetzen, dann hast du auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die wirklich so, also wenn die deinen Alltag erleben und die dieses Wissen nicht haben und die so dieses gesellschaftliche Bild von, das ist Elternschaft, so hat sich ein Kind zu verhalten, so hat sich ein Elternteil zu verhalten, da hast du nicht nur die Herausforderung im Alltag mit deinem Kind, sondern mich würde interessieren, geht es dir auch so, dass du denkst, ich müsste die ganze Zeit erklären, was ich hier mache, weil die Leute einfach nur so mich anschauen, als würde ich hier auf einem Alien-Planeten leben, aufgrund dessen, wie ich mit meinem Kind umgehe. Zum Beispiel, dass mein Kind Haribo zum Frühstück essen darf.
Ja, das ist auch eins der wichtigsten Themen, ne, die ich auch in dem Buch beschreibe. Es ist einfach, du musst so vieles so anders machen, als es in der Gesellschaft, so im gesellschaftlichen Bild eigentlich Erziehung, also wie Erziehung sein sollte oder was man so das Bild hat. Jetzt ist die Frage, ist dieses Bild gut und richtig? Nein. Aber dadurch wird halt diese Kluft einfach so riesig. Ja? Und ganz häufig ist das Problem dann gar nicht, dass man das eben anders machen muss, als man es vielleicht selbst gelernt hat oder als man selbst erzogen wurde oder sowas, sondern es sind diese Gedanken, die man sich macht, was denken denn die anderen von mir? Oder man, gerade wenn das dann so in der Öffentlichkeit ist, ne, wenn man vielleicht so einen Meltdown oder sowas mal in der Öffentlichkeit begleiten muss, dann spürt man irgendwie die Blicke und dann, also vielleicht passiert gar nichts, vielleicht redet man sich's nur ein, aber vielleicht hört man tatsächlich dann mal sogar jemanden tuscheln oder sowas und das noch zusätzlich quasi, obwohl man ja eigentlich 100% Aufmerksamkeit gerade für sein Kind braucht, kommt das eben noch hinzu, was einem selbst einfach einen Stress macht und dann kann man im eigenen Stress natürlich sein Kind viel schlechter begleiten, hat viel weniger Geduld, viel kürzere Zündschnur und dann kommen eigentlich die richtigen Probleme, weil dann knallt's, ne? Weil man dann eigentlich gar nicht sich aufeinander einlassen kann. Und das ist quasi so dieser Prozess, ne? Dass man eben mit der Zeit so eine radikale Akzeptanz entwickelt, dass man einfach annehmen kann, okay, das ist unsere Situation, die ist deutlich anders, als es bei vielen anderen der Fall ist, es ist aber okay. Ich weiß, wie ich damit umgehe und in den meisten Fällen kriegen wir das gemeinsam mehr oder weniger gut irgendwie hin. Ich muss halt nur auf Durchzug stellen. Ne? Ich darf mich nicht damit auseinandersetzen oder das darf mich nicht anfassen, was irgendwie andere Leute vielleicht denken oder sagen oder sowas, weil ich dafür auch gar nicht die Kapazität habe. Ne? Ich muss im Moment mich auf mein Kind fokussieren können.
Und wie war denn da dein Weg dahin? Also das klingt, das ist halt oft so, ich denke mir, man hat diese ganze Theorie, irgendwann hat man so viel Wissen angesammelt, dass man in der Theorie perfekt begleiten kann und das irgendwie sich so gut zurechtlegt. Und da gibt es diesen lustigen Spruch von Meditieren, wo ein buddhistischer Mönch mal gesagt hat, es ist einfach, auf einem Gipfel eines einsamen Berges zu meditieren und irgendwie, ne, Zen zu sein. Es ist die Kunst, das irgendwo auf dem Times Square auch noch hinzukriegen. Mhm. Und so denke ich, ist es oft bei Eltern von besonderen Kindern oder Kindern mit besonderen Herausforderungen, dass man irgendwann sagt, hey, okay, ne, ich hab's gecheckt, aber du hast es hier gecheckt. Und wie ist dieser Weg vielleicht bei dir gewesen, ne, sozusagen, hey, ich krieg das jetzt auch immer besser im Alltag hin?
Also der Weg ist, glaube ich, erstmal nie am Ziel. Also ist nie zu Ende, glaube ich. Ich glaube, dass man nie am Ziel ankommt. Das ist natürlich einfach was, was Zeit braucht. Also je häufiger du das machst, je länger du quasi mit dieser Haltung unterwegs bist und es immer wieder neu versuchst und immer weiter quasi voranscheiterst. Elternschaft ist ja quasi ein Voranscheitern. Gelingt dir das mit der Zeit besser. Und trotzdem wird es immer Situationen geben, wo es dir nicht gut gelingt, ne? Weil wir ja trotzdem einfach noch Menschen sind. Aber mit der Zeit, das ist sowas, braucht einfach Zeit und Gewöhnung, weil wenn man sich überlegt, man hat irgendwie paar 30 Jahre einfach andere Dinge gelernt und von außen gespiegelt bekommen, dann kannst du nicht einfach ein Buch lesen und kannst sagen, so ab morgen mache ich es komplett anders. Das geht nicht, ne? Weil das ist ja einfach irgendwie Muscle Memory, das sind alte Glaubenssätze, das ist ein inneres Kind, was irgendwie sich immer mal zu Wort meldet. Das ist, was ich im Buch als mein innerer Günther beschreibe, der sich dann immer mal meldet, ja. Und da einfach nicht mehr drauf zu hören und irgendwie tatsächlich das Versuchen abzulegen, ist halt ultra schwer und das braucht einfach Zeit. Und wie gesagt, ich denke, man ist nie wirklich am Ende angelangt. Und ich meine, ich kann jetzt das Beispiel von heute Morgen, was du jetzt gesagt hast, kann ich jetzt gerade mal aufgreifen. Das war jetzt auch nicht meine finest hour, ja, weil ich meine, ich bin morgens... Ich brauche eigentlich immer erstmal Zeit, bis ich irgendwie ansprechbar bin. Und wenn ich dann morgens schon irgendeine Scheiße habe, dann ist meine Zündschnur kurz, obwohl ich weiß, dass ich dann besonders eigentlich und besonders zuvorkommt und sonst was sein muss, weil es ja gleich in die Schule geht. Aber ich kann halt auch nicht aus meiner Haut dann raus. Und ehrlicherweise muss ich sagen, hat tatsächlich vorher noch was anderes gegessen. So dass ich auch weiß, ne, der hat jetzt keinen Hunger oder sowas. Und dann habe ich dann ihn gefragt, hier, was willst du jetzt noch essen, das oder das? Obwohl ich genau weiß, wenn ich ihn das frage, so, dann kann er mir darauf nicht antworten, weil es einfach eine zu große Anforderung ist. Aber ich bin 3 Minuten zu spät aufgestanden, sodass wir ein bisschen Stress hatten, dass wir noch rechtzeitig aus der Tür kommen. Das heißt, ich war eigentlich dran schuld. Dementsprechend konnte ich nicht irgendwelche Spielchen jetzt machen, um irgendwie rauszufinden, was denn vielleicht jetzt noch gegessen werden will und top zu dem, was vorher schon gegessen wurde. Und dementsprechend habe ich keine Antwort bekommen. Dann habe ich gesagt, jo, ist okay, wenn du noch was willst, sagst du mir Bescheid, obwohl ich genau weiß, dass er das auch nicht kann. Dementsprechend wurde mir nicht Bescheid gesagt und dann mussten wir halt irgendwann los. Dann habe ich gesagt, so, zack, wir gehen jetzt los. Dann hieß es, nee, ich kann nicht, ich habe ja noch nichts gegessen oder nicht genug gegessen oder was, ja. Und dann habe ich es irgendwie hingekriegt, ihn dann doch zu überreden, dass wir jetzt ja gehen, weil ich dann gesagt habe, ja, okay, jetzt musst du doch mal aus deiner Haut raus, du musst das anwenden, was du eigentlich weißt. Und dann hat er sich halt als Wegbier noch 2 Haribos mitgenommen. Jo, aber das ist dann auch okay und ich weiß ja auch, dass ich im Endeffekt die Situation eigentlich viel besser und anders hätte handeln können, müssen. Ich konnte es halt gerade auch nicht, ne? Weil man ist halt auch nur Mensch und dann war es okay, aber dann mache ich mir auch über, das ist halt dieser Punkt, an dem man dann kommen muss, dass man sich auch über die Haribos dann keine Gedanken macht. Also es hätte eine Zeit gegeben, wo ich gedacht hätte, hier, also vor so und so viel Uhr auf gar keinen Fall irgendwelche Form von sonst was und schon gar nicht irgendwie zum Frühstück und das geht doch nicht und man kann doch nicht und sonst irgendwas. Und jetzt ist es halt so, was will ich jetzt machen? Dafür haben wir es in die Schule geschafft.
Ja, dieses Abwägen ist ja auch oft, was von außen überhaupt nicht gesehen wird, ne? So ganz genau, die denken sich, ey, der gibt dem Kind Haribos zum Frühstück und du sagst, naja, Haribo oder zur Schule kommen, ne? Genau das. Und das ist auch eine Sache, die mir bei deinem Cover von deinem Buch aufgefallen ist. Ich fand das Cover ganz besonders. Das Buchcover, ich beschreibe euch das mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt auf Marks Profil gehen, das ich euch verlinkt habe in den Shownotes und euch das mal anschauen. Das ist nämlich so schwarz-weiß oder es ist so, also ich hatte da direkt diese Assoziation mit Schatten und Licht und dieser Ambivalenz, die finde ich in Elternschaft mit Kindern, die einfach viele besondere Herausforderungen haben, total präsent ist. interpretiere ich da gerade komplett wild was rein oder habt ihr euch dabei was gedacht oder sagst du, ja genau diese Ambivalenz lebst du auch häufig und sollte da Ausdruck finden?
Also ich finde es erstmal sehr spannend, dass du das da so drin siehst. Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass das Cover ein Vorschlag war, der vom Verlag kam oder dann auch von der Agentur, die ja beauftragen, um das zu machen und die entsprechend briefen und sowas. Und das war auch quasi der erste, glaube ich, mit der erste Entwurf, den ich gesehen habe. Der hat mir gleich gut gefallen. Und im Endeffekt ging es eigentlich um das Motiv. Ne? Also was zeigen wir da? Weil das ist, ne, mein einzigartiges Panda-Kind, was willst du da zeigen? Okay, irgendwie ein Kind. Und wie muss das irgendwie aussehen? Und die haben direkt ein Kind gefunden, was so einen Ausdruck hat, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, okay, das passt irgendwie, weil das könnte tatsächlich so ein Kind sein, weil man sieht irgendwie, da ist so, allein dem Gesichtsausdruck, da ist viel irgendwie dahinter, also sowohl, weil es geht ja um irgendwie Gefühle, es geht um sehr viel Freude, es geht aber dann auch um diese Wut und ein bisschen um dieses auch ein bisschen unvorhersehbar, was jetzt passiert. Du weißt nicht so genau, wenn der dich anguckt, der Junge, der da drauf ist, was jetzt gleich kommt. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das ist, ist so ein bisschen Wundertüte. Und das ist eigentlich perfekt, ja. Und also das könnte tatsächlich der Leon aus dem Buch sein. Und ja, dann hast du natürlich dieses Schwarz-Weiße mit dem Lichtschatten im Hintergrund, was super gut passt. Mich hat das auch sofort so angesprochen, wahrscheinlich unterbewusst intuitiv, weil ne, ich das mitbringe, aber dass das jetzt quasi von jemand, der so von außen drauf schaut, das gleich so auch erkannt wird, finde ich super, weil das ist tatsächlich so, ne? Du hast dieses Licht und Schatten, ne? Das, was irgendwie dazugehört. Was irgendwie sehr gut passt. Deswegen bin ich auch sehr happy damit.
Wie würdest du denn diese beiden Seiten, oder vielleicht hast du auch ein Beispiel aus einem Alltag, ob das jetzt deiner ist oder von irgendeiner Familie, wo man diese Ambivalenz mal so deutlich sehen kann? Oder fällt dir da vielleicht noch spontan was ein, was neulich passiert ist? Ne? Weil das ist ja oft dieses... Boah, ey, gerade eben noch himmelhoch jauchzend, super cool. Und dann wieder die totale Frustration, die Oberkrise. Und das ist ja schon auch relativ präsent, würde ich mal behaupten.
Ja, also das ist eine auch der Hauptmerkmale, ist so dieses ganz schnelle Umschalten können, ne? Also innerhalb Sekundenbruchteilen von himmelhoch jauchzend in dann wirklich irgendwie den Meltdown, ne, weil du wirklich nicht kommen siehst. Und das ist das ist auch mit ein Grund, warum ganz häufig, also eine häufige Fehldiagnose von PDA auch sowas wie Borderline sein kann.
Ich habe gerade auch an Borderline gedacht.
Bei Teenagern oder so, weil ne, das ist halt dieses Umschalten. Aber wenn man, und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was da passiert, was die Hintergründe sind, dass man eben weiß, okay, das Kind, ne, das kann, die Situation kann gerade toll sein, man kann irgendwie gerade irgendwie im Flow sein, irgendwie reguliert und sich irgendwie happy mit irgendwas beschäftigen und alles ist gut und dann passiert irgendwas, jemand sagt irgendwas Unbedachtes, was irgendwie einen Kontrollverlust auslöst oder was sich eben dann lebensbedrohlich anfühlt und dann muss ich zack umschalten, weil ich dann um mein Überleben kämpfen muss. Und dann denken wir so, okay, was ist denn jetzt passiert? Und das ist ganz, ganz eindrücklich. Ich überlege jetzt gerade, ob ich da ein spezielles Beispiel irgendwie habe, aber ich meine, das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann sein, du bist irgendwie mit deinem Kind zusammen, weiß nicht, ihr malt irgendwas zusammen oder ganz häufig kann das Lob sein. Ne? Also Kinder mit PDA, die soll man nicht loben oder die wollen in der Regel nicht gelobt werden, weil ungefragtes Lob ist ja zum einen eine Hierarchie, weil ich werde ja bewertet. Ne? Wenn du sagst, oh, das hast du aber toll gemacht, ne? Dann ist es eine Bewertung, ist eine ganz klare Hierarchie da.
Ist gleich so ein Liter im Fass.
Und es ist außerdem noch ein Kontrollverlust, weil das bringt noch eine Erwartung mit sich, weil ich denke, okay, ich habe das jetzt so gut gemacht, heißt das, ich muss das beim nächsten Mal wieder mindestens genauso gut machen. Und wenn die natürlich sagen, hier Mama, schau mal, das ist doch toll, das ist doch toll, das ist doch toll, dann musst du natürlich sagen, ja, ja, genau, finde ich auch. Weil da, aber dann wurde es ja, dann haben die ja quasi die Kommunikation gestartet. Ne? Also dann ist es, dann wollen sie diese Rückmeldung von dir haben und brauchen sie auch. Aber in dem Moment, wo das ungefragt passiert, ist es natürlich eine krasse Hierarchie. Das heißt, du kannst dir vorstellen, ihr sitzt irgendwie gemeinsam am Tisch, ihr malt irgendwie beide irgendwas oder bastelt irgendwie und dann sagst du, ach, schön machst du das, ganz toll, so was so die Omas dann ganz gerne sagen. Und dann fliegt halt vielleicht der Stift und was gemalt wurde, wird zerknüllt und zerrissen und der Tisch wird umgefegt und denkst dir so, okay, what the hell? Ja, wenn du nicht weißt, was los ist, weil ich habe doch nur gesagt, dass du das, dass du schön gemalt hast. Ja, aber das ist genau das Problem.
Wie gehst du denn mit so einem Moment um oder was würdest du Eltern raten, die solche Momente in der Öffentlichkeit erleben? Oder vielleicht gerade, ne, wie du schon sagst, bei Oma. Man ist zu Besuch bei Oma und Opa, dass alle wissen, ne, das ist sowieso hier, Achtung, Vorsicht, der kleine Vulkan ist da und jeder ist schon so ein bisschen angespannt. Und dann will die Oma was gut machen, ne, will Verbindung aufbauen, sagt, wow, das ist ein super schönes Bild, was du malst. Und das Kind flippt aus und die Oma flippt mit aus oder ist dann auf jeden Fall sehr gekränkt oder beleidigt und blockt. Was sind da so, was passiert dann bei dir als Papa? Was hast du dann alles auf dem Schirm oder was sind die Sachen, wo du denkst, okay, ding, ding, ding?
Im Prinzip in der Situation kannst du ja nicht so viel machen, weil es ist ja einfach schon passiert. Ne? Also du musst ja, kannst ja jetzt nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Also was eigentlich viel wichtiger ist, ist alles, was davor kommt, ne? Beziehungsweise was du daraus lernst, was du dann machst, um es hoffentlich beim nächsten Mal dem zuvorkommen zu können. Also ganz viel ist ja Prävention. Ne? Also das ist ja generell diese Begleitung von Kindern mit PDA, wo auch diese Panda-Strategien dann zum Beispiel mit reinkommen, dass du einfach schaust, wie kann ich das Nervensystem meines Kindes, also quasi dieses Fass wieder, wie kann ich das möglichst leer halten, dass ich ein großes Toleranzfenster habe, wo dann mit einigen Anforderungen umgegangen werden kann, ohne dass es gleich eskaliert. Also wo ich einfach dann ein bisschen durchaus doch auch eine Toleranz habe für so ein paar Sachen, ne? Dass dann vielleicht doch die Oma mal was sagen kann, ohne dass es gleich losgeht, weil das hängt halt immer davon ab, wo steht mein Nervensystem gerade schon. Ne? Und wenn es schon relativ weit oben ist, dann kann natürlich ein Satz ausreichen. Bin ich aber an sich komplett zen, der Zustand wird wahrscheinlich nicht erreicht werden oder nur sehr selten, dann ist vielleicht der eine Satz der Oma gar nicht so schlimm. Und dann ist natürlich die Sache, okay, am besten wäre es halt, wenn auch Oma und Co. alle mit im Boot wären und hoffentlich verstehen würden, worum es geht und sich auch entsprechend Mühe geben. Das ist halt erfahrungsgemäß dann, je weiter man zurückgeht, ne, in den Generationen, tendenziell schwieriger, weil die natürlich einen viel größeren Weg gedanklich zurückzulegen haben, von wie sie mal erzogen wurden, zu wie das jetzt anders eigentlich sein muss. Und ich habe vorher gesagt, ne, wenn wir jetzt irgendwie ein paar 30 Jahre sowas mitgebracht haben, ist es, wir können nicht den Schalter umlegen. Wenn die das 80 Jahre lang mitgebracht haben, ist es umso schwieriger. Ja? Also selbst wenn die sich Mühe geben, fällt es ihnen in der Regel viel weniger leicht oder viel schwerer, dann solche Impulse, die das ja sind, dass man sagt, ach ja, das hast du toll gemacht, das eben nicht zu sagen. Trotzdem muss man immer wieder dann sagen, hier kannst du das bitte nächstes Mal nicht sagen, kannst du lieber stattdessen, wenn du unbedingt was sagen musst, irgendwie sagen, keine Ahnung, das, ach, ich sehe da eine Wiese mit Sonne, das gefällt mir gut oder sowas, was einfach eine Beschreibung des Bildes ist oder so und nichts über das Kind aussagt oder sowas. Oder lass es vielleicht einfach, lass es einfach kommentarlos stehen. Und dann im Moment kannst du dann nur einfach hoffentlich versuchen, selbst die Ruhe zu bewahren, das begleiten, was da passiert, was da an Unordnung gemacht wird, einfach vielleicht kommentarlos aufräumen, Ordnung wiederherstellen und am Begleiten in der Regel meistens mit Präsenz, mit Koregulation. Und dann, wie gesagt, daraus lernen hoffentlich.
Kommentierst oder begleitest du das oder bereitest du das oder bearbeitest du das dann noch mit deinem Kind im Nachgang? Weil es ist ja auf der einen Seite klar, ne, die Oma ist vielleicht getroffen, dich stresst, ihr habt da diesen Konflikt, es ist vielleicht deine Mutter und es macht eine immer größere Kluft zwischen euch. Und auf der anderen Seite ist ja auch das Kind, das ständig das Feedback bekommt, nicht gut zu sein, so wie es ist, oder auch nicht richtig sein, so wie es ist. Und das ist ja oft einfach, kann man das ja gar nicht so im Griff haben, weil das ja nonverbale Kommunikation ist. Ne? Die Oma guckt irritiert. Die Oma, das Kind spürt ja auch schon sehr fein. Wie gehst du da im Nachgang oder wie machst du das mit deinem Kind dann?
Also das ist generell, denke ich, wichtig, dass man das nochmal nachbereitet. Also jetzt nicht unbedingt bei jeder kleinsten Sache, die passiert, aber gerade wenn es irgendwie so um größere Meltdowns oder sowas geht. Und da habe ich auch im Buch ein Kapitel zu, da habe ich die sogenannte Enkers-Methode, mit der ich arbeite. Also das sind so 7 Schritte, wie man quasi so einen Meltdown begleiten kann, was so die verschiedenen Stufen sind. Und der letzte Schritt dann, das S, das steht für Self-Reflect, also für nochmal das Ganze reflektieren und nachbereiten. Also das ist genau der letzte Schritt, der noch dazu kommt. Und das ist einmal für sich selbst, ne, was ich eben schon gesagt habe, dass man überlegt, okay, was ist denn da jetzt passiert? Was kann ich denn beim nächsten Mal tun, dass sowas nicht passiert? Also ich kann natürlich mit den Beteiligten reden, nochmal versuchen zu erklären. Kann ich irgendwie noch andere Voraussetzungen treffen, dass so eine Situation vielleicht nicht mehr entsteht in der Form? Und dann aber auch, und zwar mit Abstand dazu, also man sagt bei einem Meltdown auf jeden Fall einige Stunden, besser vielleicht sogar am nächsten, übernächsten Tag, weil das Nervensystem sich davon, von diesem Meltdown ja auch erstmal noch erholen muss. Und dann kann man so eine Situation nochmal ansprechen. Dann kommt es auch natürlich sehr auf das Wie an, ne? Dass das wieder anforderungsarm ist und dass man das so beiläufig mal irgendwie anbringt und einfach zu sagen, ne, was ist denn da passiert? Wie hast du dich da möglicherweise gefühlt? Wenn es jetzt zum Beispiel sowas ist wie, ne, es wurde bei einem Gesellschaftsspiel verloren und dann wurde natürlich das Spiel durch die Gegend geschmissen oder sowas, dass man sowas thematisiert, dass man sagt, ja, ne, das ist so ein Spiel und natürlich einmal, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man und ich weiß natürlich, dass für dich das ganz schlimm ist zu verlieren, weil ich weiß, du musst eigentlich da die Kontrolle drüber haben, aber es ist ja auch klar, dass dein Bruder, deine Schwester auch mal gewinnen wollen und das ist ja gerade, wenn man würfelt, ist da viel Glück dabei und Zufall und sowas und dass man einfach so steht da drauf und hüllt den Stein mit der Zeit einfach vielleicht hoffentlich auch lernt, da besser mit umgehen zu können, eine größere Toleranz zu entwickeln. Es ist natürlich nach wie vor so, dass in dem Moment, wo man im Überlebensmodus ist, im Prinzip das rationale Denken nicht möglich ist und auf Wissen zurückgreifen nicht möglich ist, weil man quasi in dieser Zone drin ist. Das heißt, selbst wenn man das verstanden hat im Gespräch, kann es sein, dass das beim nächsten Mal dann trotzdem auch wieder so ist. Aber die Übergänge sind ja fließend. Also es ist ja auch kein Ein-Ausschalter im Gehirn, sondern ne, mit der Zeit ist es dann vielleicht, sind die Verknüpfungen im Gehirn, die Synapsen dann stärker, sodass man mit der Zeit dann da auch ein bisschen lernen kann, selbst besser mit umzugehen und sowas auszuhalten, je älter man dann wird.
Mhm. Also ich finde tatsächlich, das Thema Selbstwert ist für neurodivergente Kinder, ich fasse es nochmal größer, ein Riesenthema. Mhm. Aufgrund der vielen negativen des Feedbacks, das sie bekommen. Und deshalb würde ich auch von dir so gern nochmal hören, was sind denn die besonders positiven Eigenschaften, die vielleicht mit dem PDA-Profil einhergehen. Weil man spricht immer viel über, ne, diese ganzen herausfordernden Situationen. Klar, wir sind ja auch die Eltern, die da gerade auf einem Weg sind. Und gleichzeitig finde ich das so wichtig, da auch nochmal zu sagen, hey, guck mal, aber ganz so schwarz ist der Tunnel nicht. Und da ist eigentlich ganz schön viel Licht drumherum. Und wenn du da mal ein bisschen achtsamer in dem Alltag bist, kannst du ganz viel Wunderschönes auch sehen.
Das ist eigentlich genau das mit dem Licht und Schatten, was du vorhin meintest, ne? Also da ist tatsächlich auch sehr viel Licht, wenn denn das Nervensystem gut genug reguliert ist. Also ich habe tatsächlich von mehreren schon ziemlich genau denselben Satz gehört, auch Erwachsenen, die gesagt haben, ne, über Panda-Kinder, also dieses Kind ist das wunderbarste Kind, was ich jemals kennenlernen durfte, weil das ist einfach krass. Die haben eine gewisse Aura, eine gewisse Ausstrahlung, die, wenn die gut drauf sind, dann haben die Strahlen, die wirklich so eine Freude aus, die wirklich ansteckend ist. Also die können wirklich, wenn die in den Raum kommen, können die jeden mit sich mitreißen. Die sind in der Regel auch sehr beliebt. Die sind sehr charmant, können andere wirklich um den Finger wickeln, was sie dann häufig auch natürlich nutzen für sich, aber auch intuitiv, also gar nicht manipulativ mit Absicht, sondern einfach eine von den Strategien, um sich vor Anforderungen zu schützen, kann ja sein, dass ich so nett bin und so lieb gefragt habe, dass jemand anders das natürlich sehr gerne für mich übernimmt. Und dann muss ich es halt nicht machen und dann ist das, wovor ich weiß, das fühlt sich für mich lebensgefährlich an, ist das gebannt, ne? Weil ich konnte das abgeben. Aber das ist quasi nur was, was daraus entsteht. Aber die sind häufig wirklich ja, ganz charmant, nehmen andere für sich ein, sind sehr kreativ, häufig auch wirklich sehr schlau. Also in sehr, sehr vielen Fällen geht es auch mit einer Hoch- oder Höherbegabung mit einher oder zumindest einer kognitiven Höherentwicklung im Vergleich zu den Altersgenossen, sage ich mal. Also man kann nicht sagen, ne, alle Kinder mit PDA sind automatisch hochbegabt, das mit Sicherheit nicht. Aber es gibt da schon eine große Korrelation, die man da beobachtet. Auch da fehlt leider noch einiges an Forschung zu, aber ja, sehr häufig sind die einfach ein bisschen schlauer. Haben unheimlich krasse Ideen und haben einfach dann ein Denken auch, wo wir Erwachsene uns einfach auch noch was abgucken können und wo man einfach so viel auch über sich selbst lernt in der Begleitung mit diesen Kindern. Also eigentlich ist es wirklich, dass man über sich selbst viel mehr lernt, weil man natürlich auch alles hinterfragen muss, was man tut, was man selbst gelernt hat, die Glaubenssätze, die man mitbringt. Und deswegen sage ich auch immer, eigentlich der größte Teil der Arbeit in Anführungszeichen in der Begleitung dieser Kinder ist eigentlich bei uns Eltern selbst. Also wir müssen eigentlich an uns arbeiten.
Das ist lustig, ist die Quintessenz aus meinem Buch. Also das ist auch genau mein, das ist das genau ist, das, was mir irgendwann auch mal aufging. Ja.
Und das ist eben wahrscheinlich was, weil du auch am Anfang sagtest, ne? Unsere Bücher sind vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, weil die Hauptsache, die eigentlich stimmen muss, ist eigentlich immer die Haltung, die man mitbringt, ne? Wie man seinen Kindern begegnet. Das muss sehr zugewandt, auf Augenhöhe, bedürfnisorientiert sein. Bei PDA ganz wichtig auf Augenhöhe, ne? Dass wir diese Hierarchien nicht haben, dass wir wirklich ein Team sind und versuchen, das irgendwie gemeinsam zu schaffen. Und auch authentisch zu sein, weil die haben einen eingebauten Bullshit-Detektor. Die können innerhalb Sekunden durchschauen, bist du ehrlich mit mir, ne? oder spielst du mir irgendwas vor? Ist da irgendeine Agenda? Weil dann gibt es eine Erwartung, dann gibt es einen Hierarchienkontrollverlust und das kann ich nicht. Deswegen haben die diese Antennen, weil die natürlich da auf der Lauer sein müssen. Und wenn du das aber mitbringst, dann hast du schon die allerbesten Voraussetzungen und dann brauchst du auch gar nicht mal unbedingt diese Panda-Strategien und sowas kennen, weil die ergeben sich eigentlich automatisch dadurch, weil du schaust dir dieses Kind an und guckst, okay, was brauchen das jetzt gerade oder womit struggelt es denn und gehst darauf ein. Wenn du natürlich diese Panda-Strategien liest, ne, was Strategien sind für die Eltern, ne, es sind keine Strategien für die Kinder, dann weißt du einfach, okay, ich habe hier die und die Punkte oder die und die Situation im Alltag, da kann ich nochmal mit meiner Haltung, die ich schon mitbringe, nochmal ein besonderes Augenmerk drauf legen.
Und das ist auch nochmal hier der Hinweis für die HörerInnen. Marc hat in seinem Buch richtig viele Strategien. Also da erklärst du wirklich, finde ich, total gut und verständlich, wie man in solchen Situationen jetzt mit dem Kind umgehen kann, weil da waren natürlich auch viele Fragen aus der Community dazu, so viele Fallbeispiele, ne? So das und das und das. Das ist einfach auch schwierig, jetzt in so einem Podcast-Interview mal so ein komplettes Verhalten zu analysieren, aber in deinem Buch gibt es wirklich ganz, und das finde ich auch so schön, ne? So ganz klare Strategien, und die sind auch, also die haben Namen und die haben, die machen einfach Sinn, wenn man sich das durchliest. Und es ist ja auch, finde ich, oft, das sind die Eltern ja auch so dankbar, ne? Wenn es heißt, klar, wenn du Zen bist, wenn du in Verbindung mit deinem Kind bist und all deine Themen bearbeitet hast, brauchst du vielleicht keine Strategien mehr. Aber sind wir mal ehrlich, dieses Zen-Sein im Alltag ist einfach verdammt schwer. Und auf so eine Strategie zurückzugreifen, erstmal auch einfacher wahrscheinlich.
Ja, aber es ist ganz wichtig, dass das eben auch dabei ist. Weil wenn du dann sagst, okay, ne, gib mir hier mal die 5 besten Tipps für Tralala, und dann wende ich die an, und dann habe ich es durchaus auch häufig, dass sich Eltern an mich wenden und sagen, hier, ich wende ja schon die ganzen Strategien an und trotzdem funktioniert es nicht. Und da weiß ich dann in der Regel, wenn die Frage schon so gestellt wird, dass halt eigentlich der Schritt 1 fehlt. Ne, dass es im Prinzip diese Haltung noch nicht stimmt, die man mitbringt, und noch gar nicht die Bereitschaft bisher da war, sich an sich selbst zu arbeiten, weil ganz häufig eben dann, also gerade eine von den wichtigsten Sachen ist ja dieses Low Demand, also dass man Anforderungen im Alltag fallen lässt, weil man dann sagt, ne, wenn ich weniger Anforderungen habe, dann ist das Fass hoffentlich leerer, ne, und der Pegel steigt langsamer. Und dann ist es aber dann gibt es sowas, was nennt sich Fake Drops, ne? Also man sagt to drop a demand, eine Anforderung fallen lassen, und dann gibt es die Fake Drops. Das heißt, ich erwarte von meinem Kind jetzt nicht mehr, dass es vorm Essen die Hände wäscht. Ja, ich sage jetzt nichts mehr. Aber mein Kind spürt, dass ich die ganze Zeit denke, boah, jetzt sitzt er da am Tisch mit den krabbeligen Händen und war gerade irgendwie auf dem Spielplatz und sonst was, und jetzt haben wir oder im Indoor, und jetzt haben wir nächste Woche hier wieder Magen-Darm und boah. Und das spüren die sofort. Und dann ist die Erwartung oder diese Anforderung für sie immer noch genauso da, wie als wenn du was gesagt hättest. Dann kannst du es auch gerade sagen, weil die merken, ey, Mama, Papa wollen eigentlich, dass ich die Hände wasche. Und alleine deshalb kann ich es schon nicht, ne? Weil ich muss ja der Erwartung entgegenstehen. Und erst, wenn man das selbst für sich quasi wirklich fallen lassen kann und sagen kann, okay, ich weiß, mein Kind kann das nicht. Entweder generell nicht oder in dieser aktuellen Phase nicht. Und es ist okay, ne? Weil ich weiß, es geht jetzt gerade nicht anders. Und erst dann ist die Erwartung wirklich weg. Und ganz häufig fangen sie dann an, die Hände zu waschen, weil sie dann merken, jetzt kann ich mich selbst zu entscheiden, und ich finde es ja selbst eklig. Aber vorher konnte ich es nicht, weil ich wusste, dass die Mama das will. Mhm. Und dann muss ich dagegen sein.
So wertvoll, dass du das jetzt nochmal so, so ganz klar erklärst. Ich glaube, das ist wirklich, das kann man nicht oft genug hören. Also das kann man halt nicht oft genug gesagt bekommen, ne? Ich glaube, da haben sich jetzt schon ganz viele von den Einzelfragen vielleicht durch diese Antwort gelöst. Ich guck mal, ich habe mir ein paar Fragen noch rausgepickt, und ich würde vielleicht noch eine aufgreifen. Weil in deinem Buch geht es ja auch ein bisschen ums Thema Schule. Es ist ja auch ein Kapitel, wo du drauf eingehst. Da gab es auch ein paar Fragen dazu. Und eine war zum Beispiel, ist Schule mit Panda in Holland leichter im Sinne von mehr Leichtigkeit als in Deutschland? Ihr lebt nämlich in Holland, für alle, die es noch nicht wissen.
Das kann man auch so pauschal nicht sagen. Es ist in unserem Fall, also das Schulsystem ist ja ein bisschen anders. Also es ist ja hier in Holland so, dass du mit 4 Jahren, also quasi am Tag nach dem 4. Geburtstag, in die Schule kommst. Wobei das dann erstmal 2 Jahre Vorschule sind. Und sowas gibt es in Deutschland ja auch. Nur das ist halt dann schon in derselben Schule, quasi im selben Klassenverband. wie dann quasi die Grundschule weitergeht. Und das heißt, ab der dritten Klasse sozusagen ist die deutsche erste Klasse und dann geht es halt weiter. Aber du bist quasi schon in diesem selben Verband. Und das hat für uns zumindest sehr gut gepasst, weil mein Sohn sich einfach im Kindergarten am Ende schon so gelangweilt hat. Und das ist halt, das hast du häufig bei Kindern mit PDA, die eben vielleicht ein bisschen schlauer oder sowas schon sind, die einfach dann schon ein bisschen weiter sind und einfach mehr Input brauchen und nicht nur hier, wir spielen mit Tralala und dann eben schon mehr wollen. Und dann ist quasi dieser Schritt mit der Vorschule, wo dann schon ein bisschen mehr gemacht wird, einfach gut, als jetzt noch 2 Jahre einfach nur zu spielen, ne? Was mir vielleicht zu langweilig ist. Deswegen hat das gut gepasst. Und was das eben auch noch mit sich bringt, ist, dass der Schulstart quasi entzerrt wird, weil du kommst dann quasi als einziges neues Kind in eine funktionierende Gruppe rein. Das heißt, die Lehrkraft hat dann mehr Kapazitäten für dich quasi, weil die anderen sind ja schon safe und die kann dich quasi mehr abholen, als wenn wir jetzt quasi, ne, so einen Schulstart haben und jetzt sind hier 30 Kinder zusammengewürfelt, komplett neu und die Lehrkraft muss die noch alle. Das ist einfach natürlich, das passt, das ist einfach dann, das entzerrt das Ganze ein bisschen. Und es ist dann auch häufig so, dass die natürlich, da die Kinder das gewohnt sind, dass über das Jahr hinweg natürlich neue Kinder immer hinzukommen, kennen die das auch schon. Das heißt, die holen dann dieses neue Kind ab und heißen es willkommen und zeigen dem alles. Und dann ist das so einfach so ein smoother Vorgang, sage ich mal. Also das hat sehr gut gepasst. Und dann ist eben, wenn dann dieser Wechsel ist in die dritte Gruppe, also was dann die deutsche erste Klasse wäre, dann gehen wir gemeinsam, wir als Gruppe, die uns jetzt schon kennen, seit 2 Jahren und eingespielt sind, in das neue Abenteuer lernen. Aber es ist nicht, ich muss mich an 30 neue Leute gewöhnen, die ich nicht kenne, und wir fangen an mit Lernen und da ist eine Lehrkraft und ein neues Gebäude und dies und das. Plus noch vielleicht das Riesenevent mit der Einschulung, was mit vielen Reizen und sonst was ist. Das kann, das heißt, das hat in dem Fall, würde ich sagen, ist das, kann das für viele Kinder mit PDA oder auch für viele neurodivergente Kinder besser sein. Ne? Kann, weil jedes ist ja auch wieder anders, jedes Kind. Dann ist natürlich häufig bei Schule die Frage, mit PDA macht es, wann wird eingeschult? Die Frage habe ich auch im Buch, weil die ganz häufig kommt. Wegen der Anforderungsvermeidung, weil Schule ja eine Riesenanforderung ist, sollte man dann vielleicht ein Jahr länger warten, sodass irgendwie die Hirnreife noch ein Jahr weiter ist, sodass ich möglicherweise mit den Anforderungen besser umgehen kann. Dann steht dem entgegen aber eben häufig dieses, dass ich mehr Input brauche, also tendenziell vielleicht sogar eher ein Jahr früher gehen möchte. Wie entscheiden wir da? Ne? Dann kann auch noch ein Punkt sein, dass ich mit meiner Peer Group zusammengehe, sodass ich dann vielleicht mit 3, 4 Freunden zusammen eingeschult werde, sodass ich zumindest so eine Gruppe oder so eine Sicherheit schon mal mitbringe, als wenn ich komplett alleine irgendwo reingeworfen werde. Und das sind alles so Sachen, die man ganz individuell in jedem Fall abwägen muss, was jetzt gerade für uns oder für das spezielle Kind, um das es geht, möglicherweise am besten passt. Und vielleicht habe ich dann trotzdem falsch entschieden, aber das kann ja immer sein. Ja, ich kann ja nur nach dem besten Wissen und Gewissen das tun. Und es gibt viele, die sagen, oh, Kind mit PDA, zack, auf jeden Fall ein Jahr später einschulen und vielleicht noch einen Antrag stellen, dass wir sogar noch ein Jahr später machen. Kann man meiner Erfahrung nach pauschal so absolut nicht sagen, weil ganz häufig habe ich es eben auch, dass die sogar ein Jahr früher gehen. Weil wir wissen, dass das Problem mit den Anforderungen sowieso da ist und immer da sein wird. Das heißt, ich brauche vielleicht sowieso eine Form von Unterstützung in Form von Nachteilsausgleich, vielleicht sogar in Form von einer Integrationskraft, einer Schulbegleitung, die mit mir dahin geht. Ne, gibt es Fälle. Und ob die dann dieses Jahr oder nächstes Jahr mitkommt, ist dann fast egal. Aber dadurch, dass ich quasi meine intrinsische Motivation nicht verliere, weil ich mich 2 Jahre gelangweilt habe und vielleicht noch mit meinen Peers gehe, sodass ich mich sicher fühle, kann ich das vielleicht bewältigen.
Das ist so ein komplexes Thema, ne? Und wenn es ja diesen einen Fall gäbe, dann wären ja auch nicht so viele Eltern so aufgeschmissen, Weil es ja generell auch beim Thema Elternschaft, finde ich, so diesen einen Case, nur den gibt es ja nicht. Sonst gäbe es dieses eine Elternratgeber-Handbuch und dann wären wir alle happy so. Welche drei größten Learnings hattest du denn als Papa eines Pandas in deiner Journey bis hierher? Was würdest du da, was fällt dir da so ganz intuitiv, spontan ein, die drei größten Learnings?
Also im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, ne, dass es eben nicht diese eine Anleitung gibt oder diese Tipps, die halt wirklich funktionieren, sondern dass man wirklich immer seinen eigenen individuellen Weg finden muss, dass es also gar nicht anders geht und dass man natürlich sich Inspiration holen kann, ne? Und das durchaus Sinn macht, hier und da zu lesen und zu gucken, wie machen das denn andere. Aber es ist eben Inspiration, ne? Man muss anschließend immer noch selbstständig denken und sagen, ja, okay, passt das für mich? Für uns muss ich das vielleicht ein bisschen abwandeln oder so und nicht sagen, aha, in diesem Buch stand so und so und so, also machen wir das jetzt bei uns und dann muss das auch so klappen. Wird es sehr wahrscheinlich nicht, ne? Weil es einfach eine andere Situation ist. Das auf jeden Fall. Was waren noch Learnings? Dass man auf jeden Fall als Eltern so auf seine Intuition hören sollte. Das erlebe ich also bei ganz vielen Eltern auch, die ich in der Beratung habe. Gerade bei PDA ist es ja eben häufig oder in den meisten Fällen so, dass einfach Fachkräfte das auch noch überhaupt nicht kennen. Und dann ist ja die Standardgeschichte ist ja eigentlich, ne, du gehst dann dahin und erzählst von euren Problemen zu Hause und dann stellt sich raus, ja okay, in Kita, Schule oder sowas gibt es eigentlich keine Probleme oder wenige, weil ja sehr hoch maskiert wird bei PDA vor Ort. Was dann aber nur bedeutet, ne, also diese ganzen Panikreaktionen finden ja trotzdem statt, ich lasse es mir nur nicht anmerken, ich internalisiere das alles, trage das mit mir rum und wenn ich dann nach Hause komme und wieder in meinem Safe Space bin, dann kommt vielleicht der große Meltdown oder ich falle komplett in mich zusammen aufgrund dieser großen Kraftanstrengung, dass halt mich den ganzen Tag nicht getraut zu haben, das zu zeigen, wie es mir eigentlich geht. Und wenn ich das dann aber da erzähle und man von PDA nichts gehört hat und auch Maskieren eigentlich nicht so kennt, dann sagt man, naja, okay, also es treten zu Hause Probleme auf, nur zu Hause, weil in Kita und Schule ist alles super. Also schlussfolgern wir daraus, dass es natürlich ein Problem zu Hause gibt. Das heißt, die Eltern müssen mal einen Erziehungskurs machen, die müssen einfach mal lernen, wie man richtig erzieht und einfach mal ein bisschen mehr Grenzen setzen und dann geht das schon. Und das ist natürlich komplett verkehrt. Und ganz viele Eltern, die halt total verzweifelt sind, weil sie natürlich zu Hause eine Situation haben, die so nicht funktioniert und wissen nicht, was sie machen sollen, dann sagen die, ja, okay, ich war jetzt bei der Fachkraft, die muss es ja wissen, die ist ja nicht umsonst ausgebildet, studiert sonst was und die sagt mir jetzt, okay, ich muss das jetzt also hier härter durchgreifen und das fühlt sich für mich eigentlich total falsch an und meine Intuition sagt mir, dass das eigentlich nicht richtig ist, aber was soll ich denn machen? Also ich weiß ja nicht, also mache ich das jetzt trotzdem. Und dann wird es halt viel schlimmer noch und vielleicht rutscht das Kind dann sogar ins autistische Burnout ab. Und die machen sich dann ewig Vorwürfe, weil sie sagen, ich habe quasi auf meine Intuition nicht gehört und ich bin quasi dran schuld. Ich habe mein Kind ins Burnout getrieben, so ungefähr. Das ist natürlich dann ganz schlimm, ja, wenn man sich diese Vorwürfe macht. Aber deswegen ist es einfach immer, natürlich holt man sich Hilfe und Ratschläge und es ist natürlich echt eine Katastrophe, dass PDA und auch noch sicherlich viele andere Themen noch so unbekannt sind und man deswegen dann vielleicht gar keine Hilfe bekommt. Aber wenn irgendwie die Intuition sagt, die innere Stimme, nee, das passt für uns nicht, das kann nicht der Weg sein. Ich weiß, dass es alles schlimmer macht, dass man da schon drauf hört.
Ja, also ich werde auch dein Buch safe den Lehrerinnen mal so hinlegen und im Kindergarten, weil genau das ist es ja, ne? Dieses Wissen, das einfach noch so krass fehlt und man auf so brutalen Widerstand stößt, vor allem wenn man als Elternteil dann ankommt mit so einer Theorie und oft eventuell sogar noch belächelt wird, ne? Das ist vielleicht auch bei mir nochmal mein weiblich geprägter Weg als Helikoptermama, ja. Die dann, ne, so klein, blond, erstes Kind, da habe ich mein eigenes Trauma von getragen, von dem nicht gehört werden. Also super wichtig, was du da sagst. Das kann man auch nicht oft genug betonen, ne, mit der eigenen Intuition. Hast du jetzt zwei, sind es die, willst du noch ein drittes Learning? Weil ich fand, das jetzt war schon mega, aber vielleicht hast du noch eins.
Ja, ich kann noch ein kurzes drittes sagen, einfach, dass man sich selbst auch, glaube ich, nicht zu ernst nimmt. Also, dass man einfach sagt, hier, ich bin auch nur Mensch und wir versuchen das natürlich irgendwie bestmöglich hier zu machen, aber natürlich werden wir immer scheitern und werden Fehler machen, daraus lernen wir halt und eigentlich so dieses perfekte Bild, wie wir es gerne hätten, das ist sowieso nicht erreichbar, wir wurschteln uns irgendwie so durch und das ist aber auch okay, ne? Und dann dieses, was ich vorhin gesagt habe, ne, mit dem Beispiel mit dem Frühstück, wo ich gesagt habe, ich weiß, heute Morgen habe ich eigentlich versagt, ja, das war meine Schuld. Was will ich jetzt machen? Gibt es dann auch mal die Tage, ja, und ich kann mir es nur vornehmen, dann morgen besser zu machen, aber wir sind halt alle nicht perfekt und wir sind alle nur Menschen und gerade wenn es jetzt um pflegende Elternschaft oder sowas geht, was einfach ultra anstrengend und herausfordernd ist und eigentlich an sich schon ein mindestens 24-Stunden-Job ist und dann kommt natürlich noch Erwerbsarbeit, sonst was, vielleicht willst du noch Zeit für dich haben, Paarzeit, vielleicht willst du auch irgendwie mal noch Sport oder sonst irgendwie was machen. Noch dazu, wann soll das passieren? Also, das heißt, irgendwo müssen ja Abstriche gemacht werden. Das heißt, es geht ja gar nicht anders, wenn du das irgendwie halbwegs unterkriegen willst, zumindest hin und wieder. Und also sich selbst irgendwie nicht zu ernst nehmen.
Super, vielen Dank, Marc. Der perfekte Abschlusssatz für einen PDAler, oder? Super, das hast du toll gemacht. Ich habe mir gerade gedacht, wieso sage ich jetzt sowas? Aber ich habe da gerade innerlich, habe ich schon so ein Plakat gesehen mit diesen drei Tipps, weil das ist ja irgendwo die Quintessenz. Also dieses auch, also mit die Intuition zu fordern und dazu sagen, hey, ich glaube an mich selbst und gleichzeitig sich nicht ins eigene Burnout zu treiben mit den Anforderungen, die man an sich selbst hat.
Ja, und im Prinzip ist Elternschaft einfach ein Voranscheitern. Ne? Also es muss halt weitergehen. Ne? Und sind eigentlich dauerhaft sind wir am Scheitern. Und das ist egal, ob wir jetzt von neurotypischer Elternschaft reden oder neurodivergenter. Es ist vielleicht die Häufigkeit ist möglicherweise ein bisschen anders, die Intensität ist ein bisschen anders, aber im Prinzip ist Elternschaft ein Voranscheitern. Und wir machen halt einfach weiter.
Und das kann man auch nur mit Humor überleben. Also ich glaube, da ist Humor, dieses sich selbst nicht so ernst zu nehmen, einfach mal drüber zu lachen. Also ich hatte, es war so lustig, war ich neulich bei einem Orthopäden, chronische Verspannung links am Nacken, ne? Schulter-Nackenbereich. Und da hat er auch gemeint, ja, das ist emotionaler Stress. Nicht so, ja, don't tell me about it. Und da hat er nur gemeint, also als Tipp, ich soll mich jeden Abend ins Bett legen, die Arme von mir strecken, mit beiden Händen einen Mittelfinger formen und so einen Kreis um mich rum machen und sagen, fuck you all, ne, so, will nichts mehr von der Welt wissen, damit ich auch mal abschalten kann, auch mal runterkommen kann. Und das fand ich so einen lustigen, coolen Tipp, ne, weil so genau das ist es so. Ab und zu musst du einfach sagen, ey, jetzt ist Ende hier, fuck you all, mir reicht's. Vielen Dank, dass du da warst, Marc, und ich verlinke nicht nur dein Instagram-Account, sondern natürlich auch dein wirklich tolles Buch, mein einzigartiges Panda-Kind, in den Shownotes mit den größten Empfehlungen.
Ja, vielen Dank.
Ich hoffe, ihr konntet einiges aus diesem Gespräch mit Marc für euch oder eure Familie, euren Familienalltag mitnehmen. Ich habe zumindest nochmal einen anderen Blick auf PDA bekommen. Und dieses Spektrum ist ja auch wirklich wahnsinnig weit. Ne? Das finde ich super wichtig, das nochmal hervorzuheben. Es können manche Aspekte da passen, manche passen dann wiederum gar nicht. Trotzdem ist es wahnsinnig wertvoll, wenn man da einen Leitfaden hat, wenn das Kind eben ja immer wieder mal bei bestimmten Anforderungen oder Bitten einfach nicht mitmacht. Da hat eben Marc in seinem Buch super tolle Strategien, Kommunikationspläne, was kann man machen, was hilft, wie funktioniert der Alltag so besser. Also guckt euch an, die Profile von Marc und das Buch sind in den Shownotes. Der Hi Baby Podcast kommt zweimal in der Woche. Jeden Sonntag gibt es eine reguläre Podcast-Folge, in der ich einfach ein bisschen aus dem Familienalltag erzähle oder Themen, die bei uns gerade relevant sind oder die bei euch relevant sind, wo wir da ein bisschen drüber quatschen. Immer mit dem Blick darauf, wie schaffen wir es, mehr Balance in solche besonderen Familien reinzubringen, wieder mehr in die Leichtigkeit zu kommen, in die Freude, ne? Mehr so diese, hey, es ist gar nicht alles so schlimm und gar nicht alles so wichtig, wie man das manchmal denkt. Und jeden Mittwoch gibt es im Hi Baby Podcast einen kurzen Aha-Moment. Das ist eine kurze Folge, in der ich ein bestimmtes Thema sehr informativ behandle, mit dem Ziel, für euch ein bisschen mehr Klarheit in diesem Konstrukt, ja, neurodivergente Kinder, neurodivergentes Familienleben zu schaffen. Und wir hören uns hier am Mittwoch wieder beim nächsten Aha-Moment. Alles Liebe, eure Isa.